heute Abend wird es militaristisch. Ich erinnere mich an eine Zeit, da muss ich wohl 4 Jahre gewesen sein. Also das ist ein unmöglicher Gedanke, dass man einmal 4 Jahre alt war. Da saß ich auf den Knien meines schnurrbärtigen Großvaters und er ließ mich reiten und sang dazu oder er brummte dazu, wer will unter die Soldaten, der muss haben ein Gewehr, der muss haben ein Gewehr. Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Und dazu möchte ich jetzt lesen Römer 13, 11 bis 14 als Einleitung. Und dieses eine noch, da wir die Zeit erkennen, nämlich dass die Morgenstunde schon da ist, da wir aus dem Schlafe aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben gekommen sind. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tage, das heißt, als wäre Christus als das Licht der Welt schon in unserer Mitte. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Begierden. Und nun zu 1. Timotheus 6. Ich möchte aber die Verse 9 bis 10 noch des Zusammenhangs wegen hinzufügen. Dort heißt es, die aber beabsichtigen, reich zu werden, fallen in Versuchung und Fallstrick. Paulus spricht hier nicht von den Brüdern und Schwestern, die reich waren, so wie die Purpurkrämerin Lydia. Ihnen sagt er etwas anderes, das, was wir in Kapitel 6, Vers 17 lesen, den Reichen in dem gegenwärtigen Äon gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums ihrer Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst ein gutes Kapital auf die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ererben. Wir, die wir hier nur das Scheinleben haben. Aber nun die anderen in Vers 9 genannten, das sind Menschen, die ihr ganzes Willensleben dazu ausgerichtet haben, reich zu werden, unter allen Umständen und mit allen Mitteln und Methoden. Die aber beabsichtigen, reich zu werden, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen versenken oder im Sumpf untergehen lassen, in Verderben und Untergang. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Und da können Sie heute hinschauen, wo Sie wollen, bei all der ökologischen Verwüstung, wirtschaftlichen und politischen Verwüstung, bei all der Seelenverwüstung und moralischen Verwüstung. Es stimmt überall. Die Geldgier ist das treibende Moment als eine Wurzel alles Bösen, nach welcher sich ausstreckend einige vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das gibt es also auch, dass wir uns das antun, unserer Seele und unserem Geiste. Nebenbei gesagt, zur Geldgier, die Paulus hier verurteilt, gehört auch die Machtgier und der Ehrgeiz. Ich möchte ich einmal allen Ernstes sagen, das, was in Prediger 4,4 steht. Ich habe das Werk und die Mühe der Menschen auf Erden gesehen, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Ist das nicht auch vielfach im Reiche Gottes so und in der sogenannten Reichsgottesarbeit, wo einer den anderen ausstechen will, wo das Motiv des Dienstes ist, nicht gut zu sein für Jesus, sondern besser zu sein als der Mitbruder und Mitdiener. Auch da kann Machtgier und Ehrgeiz Wurzel alles Bösen sein und unseren Dienst verderben. Und nun der Text, den wir für heute angegeben haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Mensch Gottes, das heißt nicht so etwas wie Mensch Müller oder Mensch Schulze oder Mensch Meier, sondern das ist der Adam Gottes in seinem ursprünglichen Adel und königpriesterlichen Beruf. Und deshalb ist Menschensohn oder Sohn Adams als Bezeichnung Jesu die Bezeichnung des Weltvollenders, denn sie stammt aus Daniel 7. Dort, wo der Sohn des Menschen, der Sohn Adams, vor den Alten an Tagen gebracht wird, um von ihm zu empfangen Reich und Herrschaft, Königtum, Ehre und Herrlichkeit über die ganze Welt. Mensch Gottes, und wir werden hier in diesen Adel hineingestellt. Und auch wir stehen unter diesem ursprünglichen Planungsziel Gottes. Auch wir sind gerufen, Könige und Priester zu sein für unseren Gott und Vater. Das ist unser Adel. Du aber, das ist die Formel, mit der der Mensch Gottes, der im Gleichnis des Menschensohnes Jesus steht, hineingerufen wird in eine Sonderstellung für Gott, gleichsam in einen alternativen Lebensstil. Darüber werdet ihr morgen noch durch unseren Bruder Wörz vieles hören. Wir erinnern uns auch an das, was der Apostel Paulus über den ersten und letzten Adam sagt, über Jesus Christus, den Weltvollender. Vollmenschen Gottes, wir sollen ja nicht nur vollkommen sein, das ist auch ein Säugling bei seiner Geburt, sondern vollendet. So sagt es Jakobus 1, Vers 2 bis 4, vollkommen und in etlichen Reifeschüben, ausgelöst vom Heiligen Geist, vollendet, zum Ziel gekommen. Und dazu dient auch das vollkommene, von Gott inspirierte Gotteswort, das ganze Wort Gottes, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, voll ausgerüstet zu jedem guten Werk und Wort. 2. Timotheus 3. Möchte hierzu noch eine alttestamentliche Stelle lesen. Aus Prediger 12. Ab Vers 11, die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel oder wie eingeschlagene Zeltpflöcke, die Gesammelten. Das sind die gesammelten Schriften Gottes. Sie sind gegeben von einem Hirten, dem Hirten Israels. Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ist ermüden des Leibes. Mit einer Ausnahme, wenn wir das Wort Gottes studieren, werden wir belebt in unserer Seele und in unserem Geiste, so wie es Psalm 119, Vers 10 sagt. Das Endergebnis des Ganzen, das Fazit, das Schlussurteil, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch oder das ist der Vollmensch. Der Mensch im Gleichnis des Menschensohnes Jesus Christus. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Da hören wir an etlichen Stellen sogar den Apostel Paulus heraus. Wenn hier der Mensch Gottes aufgerufen wird und vor Gottes Angesicht gestellt wird, werde ich erinnert an ein Bild, das ich einmal gesehen habe von israelischen Soldaten, die auf dem Felsen Masada vereidigt worden sind. Auf jenem Felsen, wo sich jüdische Verteidiger gegen die Römer so lange gehalten haben, bis dann die Römer eine Rampe anschütteten und als sie wussten, wir sind verloren, haben sie sich das Leben genommen, in der Hoffnung, dass der Messias kommen und sie auferwecken würde. Ein paradoxer Gedanke. Nur einige Frauen lagen unter den Leichenbergen und sind davon gekommen. Als die Römer kamen, haben sie sich voller Ehrfurcht verneigt. Und da wurden dann die jungen israelischen Soldaten und Soldatinnen vereidigt. Hier haben wir eine solche Vereidigung eines Menschengottes, eines Soldaten Jesu Christi. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit oder der vollkommenen Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, dem Ausharren, der Sanftmut des Geistes oder, wie es eigentlich lautet, der Leidenssanftmut. Denn es ist ja gerade das Leiden, das uns oft aufbegehren lässt gegen den lebendigen Gott und uns zum Murren bringt und zum Hadern, zum Aufbegehren gegen seine Führung. Leidenssanftmut. Nebenbei gesagt, diese Dinge, denen wir nachjagen sollen, sind keine natürlichen Begabungen. Auch die Geistesfrüchte aus dem Galaterbrief. Da hat einmal ein Bruder gesagt, ja, Sanftmut, diese Gabe habe ich. Die hatte er auch von Geburt an. Er war nämlich ein Pantoffelheld. Und er hat alles getan, was seine Frau ihm gesagt hat, bis in die Brüderbesprechungen hinein. Das war keine Geistesfrucht, sondern eine natürliche Veranlagung. Er hat's leicht gehabt. Liebe Brüder, Geistesfrucht erwächst in unserem Leben gerade dort, wo die Brennpunkte unseres Kampfes sind. Wo wir schwer angefochten werden. Wo wir keineswegs diesen göttlichen Geschenken entsprechen. Aber das Erste ist, fliehe diese Dinge. Ja, das ist doch eine eigenartige Sache. Ein Soldat Jesu Christi, der vereidigt wird vor dem lebendigen Gott, soll zunächst einmal die Flucht ergreifen. Da erinnern wir uns an den Zweiten Weltkrieg, da standen die GBU-Kommissare hinter den sowjetischen Soldaten und jeder, der geflohen ist, wurde erschossen. Ist das nicht Feigheit vor dem Feind? Wissen Sie, wenn wir fliehen sollen vor diesen Dingen, die Paulus genannt hat, dann wissen wir um die Versuchbarkeit unseres Fleisches. Dann wissen wir darum, dass der Feind manchmal schneller und besser laufen kann als wir. Wir können gar nicht schnell genug weglaufen. Dann wissen wir um unsere Verlorenheit ohne Jesus. Dann wissen wir um den Verbündeten des Feindes in uns. die in uns wohnende Sünde, dann wissen wir um die Macht des Feindes, seine Strategie und seine Taktik. Schon mancher ist in die Südsee gefahren, um sich selbst zu entgehen, aber er hat sich mitgenommen und hat die gleichen Probleme da unten gehabt. Flucht. Und das andere, das ist dann das Streben, das Nachjagen. Das sind gleichsam kommunizierende Röhren. Das eine bedingt das andere. Wenn wir die Heiligung vollenden wollen in der Furcht Gottes, dann müssen wir uns reinigen im Geiste und in unserem Fleische. 2. Korinther 7,1. Wenn wir hineinverwandelt werden wollen in das Denken und die Gesinnung Jesu, dann müssen wir unseren Leib als ein Gott wohlgefälliges Schlachtopfer in einem wortgemäßen Gottesdienst ihm zur Verfügung stellen und darauf verzichten, uns an den jetzigen Äon anzupassen, seine Denkstrukturen und Methoden, die Methoden unserer Zeit zu übernehmen für den Gemeindebau. Beides geht nicht. Auch der breite und der schmale Weg, von dem Jesus spricht, ist nicht zu vereinen. Auf der einen Seite Flucht und Nicht-Auseinandersetzung mit der in uns wohnenden Sünde und mit dem Feind, der diese Sünde erwecken will. Wir sollten ihm kein Brennmaterial liefern. Da gilt das Wort der Sprüche: Wo es an Holz fehlt, da erlischt das Feuer. Auch das Feuer der Begierde. Wenn wir immer wieder neues Brennholz drauflegen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das Feuer hell lodert. Jage aber nach der Gerechtigkeit, nach der Gottseligkeit, nach dem Glauben, nach der Liebe, nach dem Ausharren, nach der Leidenssanftmut oder der Sanftmut des Geistes. Wenn wir ihnen nachjagen sollen, dann sind das offensichtlich flüchtige Güter, die nicht so ohne weiteres zu ergreifen sind und die uns nicht einfach zufallen. Dazu gehört die ganze Energie des Glaubens, die uns gegeben wird durch den Heiligen Geist. Und das Neue Testament sagt vieles über geistlichen Fleiß und geistliche Energieanwendung. Und dann heißt es, kämpfe den guten oder den idealen Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, in das du berufen worden bist. Aber zunächst einmal dieses Letzte. Ergreife das ewige Leben. Ich denke, es steht geschrieben, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist wieder einmal einer der sogenannten Widersprüche in der Schrift, wenn wir es falsch bedenken. Natürlich hat jeder, der an den Sohn glaubt, ewiges Leben in sich selbst. Aber dieses Leben gilt es auszugestalten, gilt es zu ergreifen, gilt es auszuformen und auszufüllen. Und wir dürfen und sollen es uns immer wieder neu aneignen, bis die Vollgestalt des ewigen Lebens uns gegeben wird in den kommenden Zeitaltern der Vollendung, wenn wir bei dem Christus sind. Denn das ewige Leben, das wir haben und das in der Schrift auch als unverwesliches Leben bezeichnet wird, ist eine Vorwegnahme des Lebens kommender Zeitalter der Vollendung. Und das sollen wir ergreifen und ausgestalten. Ganz wichtig. Und dann möchte ich dazu einmal etwas lesen aus Matthäus 12. Ich habe es in jungen Jahren gerne das Vakuum-Gleichnis Jesu genannt. Matthäus 12, Abvers 43. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre, wüste Örter, ruhesuchend, und findet sie nicht. Warum? Weil er nach einer Verkörperung sucht. Deshalb gibt es Besessenheit und Besessene. Die Evangelien berichten uns sogar, dass einmal die Dämonen, die Jesus ausgetrieben hatte, in die Schweine hineingefahren sind. Einige tausend. Um einen Körper zu haben. Hier heißt es, sie suchen Ruhe und finden sie nicht. Dann spricht er, der Dämon, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Das war der Mensch, der besessen war. Das ist das Zerrbild dessen, dass unser Körper Tempelhaus des Heiligen Geistes sein sollte. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Wunderbar. Leer und befreit von Dämonen. Der ganze Schmutz ist ausgefegt durch das Gesetz Gottes. Und es ist sogar gereinigt, das Haus, und geschmückt mit Blumen oder mit Tannenzweigen. Dann geht der Dämon hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst. Es gibt also da graduelle Unterschiede. Und sie gehen hinein und wohnen da selbst. Und das Letzte jenes Menschen wird ärger als das Erste. Also wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Stelle ich Ihnen die Frage, wieso konnte das geschehen? Wissen Sie, dieser Mensch war zwar befreit worden von dämonischen Zwängen und Besetztheiten. Sein Haus, das Haus seines Leibes und Lebens, war geleert, befreit, gefegt und gereinigt und geschmückt worden. Das ist die Wirkung des Gesetzes Gottes. Was hat gefehlt? Der neue Mieter, der neue Bewohner, der Heilige Geist im Auftrag Jesu. Das ist die große Gefahr derer, die da hängen bleiben zwischen Buße und Wiedergeburt und lediglich erleuchtet sind. Jenes Mischvolkes, das in unseren Gemeinden mehr und mehr den Ton angibt. Und die im Grunde kein wirkliches Leben aus Gott haben. Deshalb jage nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Ausharren, der Leidenssanftmut. Und dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Schon in 1. Timotheus 1, Vers 18 bis 20 hat der Apostel seinem jungen Mitarbeiter Timotheus ein solches Wort gesagt. 1. Timotheus 1, 18 bis 20. Dieses Gebot oder dieses Innenziel vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, gemäß den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrst und dein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben, unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Schiffbruch im Glauben, da hat einmal ein Bruder gesagt, das bedeutet gar nichts, es gibt genug Rettungsschwimmer. Wir wollen nicht leichtfertig mit diesem Wort umgehen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, den idealen Kampf heißt es eigentlich, den schönen Kampf. Pastor Albert Michaelis von Schwerin, der in den Blankenburger Allianzkonferenzen im Segen gedient hat, zusammen mit Oberkirchenrat de Bohr, hat uns einmal in einem seelsorgerlichen Brief geschrieben, ein Leben in Christo Jesu ohne schwerste Kämpfe ist unmöglich. Denn es ist der Kampf durch die Gabe des Heiligen Geistes, der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Sehen Sie, und das ist das Gefährliche, wenn man bei Evangelisationen den Leuten verspricht, auch den jungen Leuten, komme zu Jesus, dann werden alle deine Probleme gelöst. Und wenn dann die Kämpfe und Nöte und Auseinandersetzungen und Anfechtungen erst recht beginnen, dann fühlen diese Leute sich nicht betrogen von dem Herrn Prediger oder Evangelisten, sondern von Jesus. So wie ich einmal in einem Traktat gelesen habe, dann macht man das alte Kreuz, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, zu einem neuen Kreuz, das heißt zu einer Quelle christlicher Vergnügungen. Mein Kampf, es hat mich doch erstaunt, dass wenn Jesus Leute in seine Nachfolge gerufen hat, dass er ihnen niemals gedroht hat. Dass er sie noch nicht einmal überredet hat, bis sie gar nicht mehr anders konnten. Und gesagt haben, wir wollen dem guten Mann doch seinen Willen lassen und Willen tun. Sondern er hat ihnen gesagt, ehe du dich entscheidest, mir nachzufolgen, solltest du dich hinsetzen wie ein kluger Baumeister und die Kosten überschlagen, ob du es habest, hinauszuführen, dass du nicht das Fundament legst und dann nicht mehr weiterbauen kannst, mangels Masse. Und der Feind kommt und sagt, aha, dieser hat begonnen zu bauen und vermag es nicht zu vollenden. Und er hat ihnen gesagt, bedenket, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, in die sie sich bergen. Der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt bettet. Dem wollt ihr nachfolgen. Aber nun sind wir gerufen zu diesem schönen, köstlichen, guten, positiven Kampf des Glaubens. Und wir werden als Gottes Menschen hier gleichsam neu vereidigt auf diesen Kampf, den wir überkommen haben mit dem Leben aus Gott. Meine Mutter, die es wahrlich nicht leicht gehabt hat in ihrer Ehe, und in ihrem Leben hat oftmals gesagt, das Leben ist ein Kampf. Und sie hat in uns Kindern damit nicht geradezu ein Vertrauen auf das kommende Leben erweckt. Wir haben etwas darunter gelitten, unter diesen Leiden unserer Mutter. Das ist aber hier nicht gemeint, dass wir die Kämpfe und Leiden haben, die auch andere haben, die nicht im Glauben sind, sondern es ist hier der Kampf des Glaubens. Das ist auch nicht in erster Linie ein Kampf um den letzten Rest des Glaubens, damit er uns nicht entschwindet, sondern es ist ein Kampf, der uns mit dem Glauben und durch den Glauben verordnet ist. Und da werden wir nun gerufen zu den soldatischen Tugenden, wie sie etwa in Epheser 6 in der Beschreibung der Vollwaffenrüstung gegeben sind. Da werden wir gerufen, dass wir, wie es Petrus sagt, in unserem Glauben die Tugend darreichen. Und das griechische Wort Arete heißt eigentlich so viel wie Charakterstärke, Selbstdisziplin, Tüchtigkeit und Besonnenheit. Und in 2. Petrus 1, 5 bis 7 wird uns gesagt, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Ein Sportler in der damaligen Zeit hat meistens seine Wettkämpfe nackt durchgeführt. Und ein Soldat ist nie in den Krieg gezogen mit seinem Langgewand, er wäre darüber gestolpert und hinweggeflogen im Kampf, sondern er hat dieses Langgewand hochgerafft und hat es umgürtet. Das ist die Selbstdisziplin, die wir haben sollten im Glaubenskampf, der uns verordnet ist. Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Das ist auch eine Disziplinierung unserer Seele und unserer seelischen Gemütsbewegungen, wo wir bald himmelhoch jauchzen und am anderen Tag zu Tode betrübt sind und in Schwermut und Angst und Trauer versinken. Es gibt viele Gläubige, die das durchmachen, diese Wellenbewegung. Aber dann kommt der Herr und gebietet Sturm und Wellen, und es war eine große Stille. Und dann führt er uns in den Hafen des Wunsches, in den friedvollen Hafen, so wie es der Psalm sagt und wie es Jesus vorgemacht hat im Seesturm auf dem See Genezareth. Und nun will ich Ihnen sagen, weshalb der Gemeinde des Leibes Christi dieser Kampf verordnet ist. Die Christusgemeinde ist als sein Leib einbezogen in den kosmischen, äonenlangen Kampf zwischen dem Christus und dem Satan. Nicht in erster Linie zwischen Gott und dem Satan, sondern zwischen dem Mittler Gottes, dem Gott sein ganzes Heilswerk anvertraut hat, dem Christus und dem Satan. Und dieser Kampf wird zeitalterlang, weltzeitenlang, äonenlang, in diesen Kampf sind wir mit einbezogen, weil wir Glieder am Leibe Christi sind. Und dieser Kampf ist ein schöner und idealer Kampf, auch wenn wir manchmal Wunden empfangen, deren Narben kaum verheilen. Aber nach Hosea 6 wird der Gott, der die Wunden geschlagen hat, die Wunden auch verbinden und heilen. Das werden wir erfahren, wenn wir im Kampf stehen. Dieser Kampf ist ein schöner Kampf, weil wir einbezogen sind, nicht nur in den Kampf des Christus, den er heilsgeschichtlich führt, sondern in seinen Sieg, den er bereits errungen hat und den er vollenden wird. Dieser Sieg ist uns gewiss. Da kennen wir jenes Ereignis aus 2. Mose 17. Den Kampf Israels gegen die Amalekiter, und der Forscher Welikowski hat in den Amalekiter keinen Räuberhaufen von 30 Leuten gesehen, sondern jene Hyksos, die dann eingefallen sind in Ägypten und die dann dort als Pharaonen geherrscht haben. Eine geraume Zeit. Das war ein gewaltiges Volk. Deshalb auch der Kampf um die Wasserquellen in 2. Mose 17. Es ging um das Wasser, das Gott gegeben hatte aus dem Felsen. Es geht immer um die Wasserquellen. Das ist der Kampf zwischen uns und dem Feind Christi und Gottes, um die Segensquellen und Wasserquellen des Heiligen Geistes. Und dieses Kapitel endet mit dem Wort und Schwur Gottes. Krieg habe ich gegen den Amalek von Generation zu Generation. Und der Amalek ist das unsichtbare metaphysische Zentrum der Amalekiter, der Feinde des Gottesvolkes hier unten auf der Erde. Und Rabbi Hirsch hat übersetzt, Krieg habe ich, Yahweh, gegen den Amalek, bis in eschatologische Zeiten, bis also der Sieg Christi vollendet ist und ausgestaltet ist. Und da haben wir für diesen Sieg und für das Ziel des Kampfes einen Prototypen, ein Vorbild, 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. auf Vers 6, da sagt der Apostel, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Das ist das Zusatzopfer über dem Schlachtopfer. Das Schlachtopfer ist Jesus Christus. Das Zusatzopfer ist der Tod, der Märtyrertod des Apostels Paulus. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den schönen Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet oder zum Ziele geführt. Ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, welchen der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung wird, geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Seine Erscheinung im Fleisch und seine sichtbare Erscheinung bei seiner Wiederkunft. Und dann werden wir, falls wir Kronen tragen, eines tun, so wie die Ältesten des Himmels. Was haben sie getan, als sie des Lammes ansichtig wurden? Sie haben ihre Kronen genommen und haben sie in den Staub geworfen und haben gesagt, würdig allein ist das Lamm zu empfangen, Macht und Ehre und Herrlichkeit und Reichtum und Segnung. Das werden wir auch tun. Das ist das Ziel unseres Kampfes, des Kampfes, in den ich hineingerufen bin und in den du hineingerufen bist, der manchmal unerträglich schwer ist. Aber es ist ein schöner Kampf des Glaubens. Wir sind einbezogen in den Kampf und in den Sieg Christi. Vers 13 bis 14. Grundlage für die apostolische Ermahnung, für die apostolische Paraklesis, ist die eigene Christuserfahrung, die der Apostel Paulus auf dem Generalkurs der Liebe hatte. Vers 13. Ich befehle dir vor Gott, der das All ins Leben zeugt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das schöne Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot oder den Auftrag, das Innenziel, fleckenlos und unantastbar bewahrst, bis hin zur Epiphanie, bis zur sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Gebot ist das Liebesgebot. Deshalb habe ich gesprochen von dem Generalkurs der Liebe, den der Apostel Paulus durchmessen hat. Und aufgrund seiner eigenen Erfahrungen mit diesem Innenziel Jesu und seiner Ausgestaltung in seinem Leben ist er nun in der Lage, als ein rechter Hirte und Lehrer seinem Mitarbeiter zu befehlen. Ich befehle dir, hier wird es wieder militärisch. Darf man das tun? Kann man solche Dinge überhaupt befehlen? Ist das nicht ein Eingriff in unsere Persönlichkeitsrechte? Geht das überhaupt jemand anderem etwas an? Wir würden sagen, jawohl. Wir sind eines anderen geworden, des aus Toten Auferstandenen. Und der Apostel Paulus hat gesagt, ihr gehört nicht euch selbst. Selbstverwirklichung ist das nicht das Ziel der Kinder Gottes, sondern Ausgestaltung des Bildes des Erstgeborenen in uns durch den Heiligen Geist. Und diesem Gottesbefehl gemäß wirkt auch die Gnade Jesu. Ich möchte hierzu lesen Titus 2, 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir erwarten, die glückselige Hoffnung und Epiphanie, sichtbare Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, auch eine der Stellen, wo Jesus Christus Gott genannt wird, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Dieses rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Lass dich niemanden verachten. Die Gnade Gottes erzieht uns und deshalb kann sie uns befehlen, auch durch die Männer Gottes, die in der Gemeinde wirklich Hirten sind, Hirten und Lehrer. Da werden wir aufgerufen zu einer freiwilligen, erneuten Bindung an Jesus und an den Glaubenskampf. Oder wie es der Apostel Petrus einmal genannt hat, dass wir unsere Berufung festmachen oder ratifizieren, unterschriftlich verbürgen, dass wir Menschen Gottes sind, Soldaten Jesu Christi. Ich befehle dir, nun heißt es ja eigentlich nach dem Grundtext, Auge in Auge mit Gott. Da werden wir Gott gegenübergestellt, dass wir dem ins Herze schauen, ja, dass wir dem ins Auge schauen, der uns so geliebet hat. Dann kommt ein wunderbarer Titel Gottes. Ich befehle dir Auge in Auge mit dem Gott, der das All lebendig macht oder der das All ins Leben zeugt. Und Auge in Auge mit Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das schöne Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot, den Auftrag, das Innenziel fleckenlos und unantastbar bewahrst, bis hin zur Epiphanie, bis hin zur sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Was für ein wunderbares Wort. Da steht im Voraus, du hast ja bekannt das schöne Bekenntnis angesichts vieler Zeugen in Vers 12b. Da wird Timotheus noch einmal an jene Tage erinnert, als er sich zu Jesus Christus erstmals bekannt hat, als er vielleicht getauft worden ist in den Tod Jesu als ein Schauspiel für Menschen und Engeln, so wie auch das Herrenmahl ein Schauspiel für die lichte und finstere Engelwelt ist. Und an jenen Tag, wo er Handauflegung empfing durch Paulus und die versammelten Ältesten, damit sie ihm Gnadengabe vermittelten für seinen Dienst. Das alles steht in den Timotheusbriefen geschrieben. Du sollst daran gedenken, an diese wunderbaren, wundervollen Tage. Da kann man dann Folgendes tun, was der Apostel Petrus leidenschaftlich ablehnt, dass wir die Reinigung unserer vorigen Sünden einfach vergessen. Und dann keine Frucht bringen, wir sollten daran gedenken. Das ist die feierliche Beschwörung im Hinblick und im Rückblick auf das subjektive Erleben des Timotheus, der zu Deutsch Fürchte Gott heißt, einer, der Gott fürchtet. Und dann kommt aber ein objektives Fundament, das noch viel wertvoller ist, als das, was Timotheus einstmals subjektiv erlebt hat, nämlich der Hinblick und Rückblick auf Jesus Christus. Ich befehle dir Auge in Auge mit Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das schöne Bekenntnis bezeugt hat. Das ist paulinische Jesus-Tradition. möchte Ihnen raten, einmal Epheser 4, 20 bis 21 zu lesen, wo der Apostel sagt, ihr habt den Christus nicht also gelernt und gehört, wie ich ihn euch in Wahrheit verkündigt habe, wie es sich auch als Wahrheit erweist in dem Jesus, also die Verkündigung des erhöhten Herrn vom Himmel her durch seine Apostel, muss und darf gemessen werden, auch an dem, was Jesus in seinen Erdentagen gelebt und gelehrt hat, auch wenn es eine Fortführung und Vollendung war, durch den Heiligen Geist. Wie es sich als Wirklichkeit, als Gotteswirklichkeit, als Wahrheit erweisen muss in dem Jesus. Jesus-Tradition des Paulus auch hier. Das schöne Bekenntnis nicht nur des Timotheus vor vielen Zeugen, sondern was viel mehr wert ist, das schöne Bekenntnis Jesu vor Pilatus. Da hat man im ägyptischen Wüstensand einen Papyrus gefunden, etwa in dieser Größe, aus dem Jahre 100, einer der ältesten Textzeugen des Neuen Testamentes. Es gibt noch einen älteren aus dem Markus-Evangelium. Aber dieser Textzeuge könnte womöglich nur 10 Jahre älter sein als die Abfassung des Johannesevangeliums. Und auf diesem kleinen Textzeugen, der durchlöchert ist, stehen die Worte in Johannes 18, Vers 31 bis 33 und Vers 37 bis 38. Und Vers 37 möchte ich lesen. Das ist das schöne Bekenntnis Jesu. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit, von der Gotteswirklichkeit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus aber spricht zu ihm, was ist schon Wahrheit? Wissen Sie, in der Verkündigung gibt es zwei Entscheidungen. Die Verkündigung kann ein Wohlgeruch des Lebens zum Leben sein, für die, die gerettet werden, und kann immer auch ein Geruch des Todes zum Tode sein, für die, die verloren gehen. Was ist schon Wahrheit? Und wir dürfen dieses Wort Jesu nachbuchstabieren in einer gewissen Weise. Auch wir sind dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, wenn wir wirklich im Glauben stehen, damit wir von der Wahrheit Gottes, von der Wirklichkeit Gottes Zeugnis geben und scheinen als Himmelslichter in einem dunklen Kosmos, darstellend das Wort des Lebens. Eine feierliche Beschwörung vor dem Gott, der das All ins Leben zeugt, vor Christus Jesus, seiner kommenden Wiederkunft und sichtbaren Erscheinung. Oder in 2. Timotheus 4, Vers 1 beschwört Paulus den Timotheus bei seinem kommenden Reich und in Kapitel 5, Vers 21 sogar vor den auserwählten Engeln. Eine Beschwörung mit vollmächtigem Hinterland. Werde hier immer wieder erinnert an jene Begebenheit, wo der alte Mose, ehe er auf den Nebo hinaufging, um am Kusse Jahwes zu sterben, Josua zu sich rief, ihm die Hände aufstemmte und seine Kavod, seine Herrlichkeit und Würde auf ihn legte und ihm sagte, sei getrost und mutig, fürchte dich nur ja nicht. Du sollst jetzt an meiner Stelle und in meiner Kraft und Vollmacht das Volk Gottes führen. Solch eine Vereidigung und Beschwörung haben wir. Und dann kommt der Hymnus oder gleichsam die Eidesformel für den Glaubenskampf. Diese, nämlich die Epiphanie Jesu, die sichtbare Wiederkunft Jesu, wird zu seinen eigenen Heilsterminen zeigen. Im Griechischen steht hier das Wort Kairoi. Das sind die Heilstermine Gottes. Diese Wiederkunft Jesu wird zu seinen eigenen Terminen zeigen. Nun kommen 7 Aussagen. Der glückselige und alleinige Machthaber, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Aber diese Unsterblichkeit wird uns einst verliehen mit der Vollendung des unverweslichen Lebens, das durch den Geist in uns ist. Der ein unzugängliches Licht bewohnt, auch wir werden einst, wenn wir vollendet sind und wenn wir ohne Flecken und Runzeln und ohne dergleichen etwas vom Throne Christi hinübergeführt werden, zum Throne Gottes, in dieses unzugängliche Licht hineinkommen, dann werden wir Gott den Vater sehen. Denn selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Und dann sind wir reines Herzens. Den keiner der Menschen gesehen hat in der Vergangenheit. Denn alle Gotteserscheinungen im Alten Bund geschahen in und durch Jesus Christus, den Felsen Israels, den Mittler Gottes. Den keiner der Menschen gesehen hat in der Vergangenheit, noch sehen kann in der Gegenwart. Welche Zeitform fehlt hier? Die Zukunft, das Futur. Deshalb habe ich Jesus erwähnt. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich habe eine Bilderbibel zu Hause, da sind Fotos dabei. Da steht neben diesem Wort ein arabischer Junge mit sogenannten reinen Augen. So nicht. Wir sind alle noch nicht in der Lage, Gott zu schauen. Aber es wird einmal so sein, was für ein unfassbarer, unerhörter Augenblick, nachdem wir Christus geschaut haben, dass wir dann auch den Vater schauen, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Die 7. Aussage, welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Ja, so sei es. Das ist die Schwurformel. Und wenn er gesagt hat, der Apostel Paulus, dass Timotheus, fürchte Gott, das Gebot der Liebe fleckenlos und unantastbar bewahren soll, bis hin zu dieser in Aussicht gestellten Wiederkunft Jesu Christi, dann war das keine Timotheus-Naherwartung, dass Paulus geglaubt hat, dass noch zu Lebzeiten des Timotheus Jesus wiederkommen werde. Denn Paulus hat ja in diesen beiden Briefen schon ernst mit seinem Abscheiden und mit seinem Tode gerechnet. Und er wusste nun, dass es noch eine Zeit lang währt, bis zur Wiederkunft Jesu. Die Christus-Epiphanie ist hier der Zielblick der Ermahnung, gleichsam die prophetische Perspektive im Blick auf die Endzeitgemeinde, die immer stärker in den Kampf Christi einbezogen wird. Uns werden die Brocken noch um die Ohren fliegen, liebe Brüder und Schwestern. Der Kampf wird härter und die Taktik und Methode des Feindes wird gerissener. Und erfolgreicher, denn er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und so steht Timotheus repräsentativ für die kommende Gemeinde, die auch Gott fürchtet, die in jener Gottseligkeit oder in jener wahren Gottesfurcht steht und die darauf wartet, dass Gott hervortritt mit seinem Christus aus der heilsgeschichtlichen Verborgenheit. Amen.